Episode 295 – Transformation nachhaltig gestalten. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
Heute habe ich Erdal Akhlatschi bei mir im Podcastgespräch. Er ist Gründer eines Softwareunternehmens und Experte im Bereich Agilität. Hallo Erdal.
Hallo Götz, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in 2, 3, 4 Sätzen den Zuhörern vor. Und im Grunde bist du, glaube ich, ein Stück weit ja auch Teil, ganz zentraler Teil unserer Episode und der Geschichte dahinter. Ja,
bin ich Geschäftsführer und Gründer von AgileOS. Davor war ich Mitgründer von einer anderen Firma. Ich habe relativ spät angefangen zu studieren, mit 30. Davor habe ich verschiedene Berufe gemacht. Das heißt, ich kenne Arbeit in jeglicher Form. Dann nach dem Studium, also ich habe Informatik studiert, war ich Softwareentwickler, Projektmanager, Produktmanager, Leiter IT, CTO, COO, CEO, also mehrere Rollen besetzt. Und ich mag den Tech-Bereich und Agilität kam ich durch Scrum als Softwareentwickler. Und seitdem bin ich begeistert und Scrum ist eine Methode, alle möglichen Methoden von Agilität begeistert mich und habe auch sehr viele Erfahrungen sammeln können in den letzten 15 Jahren.
Ja, jetzt haben wir heute ja, und ich glaube, der Titel drückt schon aus, das Thema Transformation. Ist nicht die erste Episode über das Thema, aber das, was ich bei dir rausgehört habe, wo ich dich kennengelernt habe, ist eben eine spannende Geschichte, was im Grunde unsere ganze Unterhaltung jetzt heute prägen wird. Vielleicht zum Einstieg, wir haben ja heute das Thema Transformation und eben, wie gestalte ich sie nachhaltig? Und da, glaube ich, ist eben ganz wichtig, deine persönliche Erfahrung mit Transformationen, mit einer bestimmten Transformation ein bisschen zu beschreiben, damit die Zuhörer auch wissen, über was wir uns denn unterhalten. Also was war der Ausgangspunkt? Und so ein paar Stichworte zum Verlauf dieser, ja, ich nenne es mal Transformationsgeschichte.
Ja, also ich habe ja mit Scrum schon Erfahrung gemacht gehabt als Entwickler und in der neuen Firma hatten wir 2 Entwicklerteams und es ist schnell gewachsen. Es war ursprünglich mit einem Entwickler angefangen, also das war ich selbst. Dann haben wir weitere Entwickler eingestellt, dann haben wir 2 Teams. Das Problem war natürlich auch die Kommunikation mit Nicht-Entwickler-Teams, mit Projektmanagern. Und das war weit weg von Scrum. Und wir hatten eine Schulung so klassisch angefangen. Ich kannte schon Scrum. Für die anderen haben wir einen externen Trainer geholt. 2 Tage. Lief alles gut. Alle waren begeistert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir arbeiten ab jetzt nach Scrum. Das Problem war aber, das bringt nichts, wenn einzelne isolierte Teams nach Scrum arbeiten, weil das sind ja die Abhängigkeit zu anderen Teams. Und es hat halt immer gekracht. Um Werbung für Scrum zu machen, haben wir ein Review Day organisiert. Das heißt, so Ende des so ein Sprints gibt es ein Review. Wir haben das fast schon Review Day genannt und haben alle anderen eingeladen außerhalb der IT, die praktisch zu dem Review Day kommen. Wir haben so Plakate aufgehangen, Werbung gemacht, als wäre so eine Party, wie so ein Kino aufgebaut. Dann haben die Entwickler präsentiert, die Ergebnisse, was sie erzählt haben. Und alle waren begeistert. Also eigentlich erwartet man ja von Softwareentwicklern nicht, dass sie gut präsentieren können. Das ist eher so mehr Marketing. Und wir hatten auch viel Spaß. Weil es war auch das Schöne, dass alle präsentiert haben, auch schüchterne Systemadmins. Unsere ganzen Vorteile von den anderen waren weg und alle waren dann so, was ist mit euch los? Also warum seid ihr so gut drauf? Ihr habt Spaß. Und wie kann das dann sein? Und das war dann praktisch so ein Auftakt, wo die anderen, auch andere Bereiche gesagt haben, wir wollen auch agil arbeiten. So hat das Ding angefangen. Dann haben wir auch einen weiteren externen Trainer eingeladen, also zu uns geholt. Dann haben wir so ein Transition-Team gehabt, praktisch ein Team, was für die agile Transformation zuständig war. Und wir haben auch dort AG gearbeitet, also mit Sprint 10, Review, Retros. Und dann haben wir praktisch Stück für Stück alle Bereiche erstmal zu Agilität informiert, trainiert und Boards aufgebaut. Dann haben wir praktisch eine Company Board gehabt, dann haben wir Quartalsplanning eingeführt, dann haben wir Joint Reviews eingeführt. Das heißt, praktisch Ende des Sprints haben zuerst erstmal nur die Entwickler präsentiert, alle anderen Marketing, Sales, Buchhaltung waren als Gäste eingeladen. Der zweite Teil war nicht IT-Teams, die präsentiert haben, die anderen waren auch eingeladen. Später haben wir das aufgehoben und gesagt, das ist ein Joint Review. Wir waren ca. 100 Personen. Eine Stunde, jeder, der präsentieren möchte, also es war auch kein Zwang, es wird sowieso das präsentiert, was live ist, wurde präsentiert. Das war dann praktisch ein Highlight. Das war alle zwei Wochen, war einmal so ein Sync und dann wurde präsentiert und danach gab es dann Leadership Planning, weil das Leadership hat auch agil gearbeitet. Wir hatten auch unseren Sprint und wir haben das auch visualisiert. Wir hatten so ein eigenes Framework entwickelt. Also ich habe zuerst Safe angeguckt, Less, Spotify, aber ich habe gemerkt, das muss was Eigenes sein, was zu uns passt. Und es war im Endeffekt Scaled Scrum. Also wir haben praktisch vom Scrum angefangen, geguckt, was macht Scrum Sinn bei Marketing, was kann man weglassen. Haben wir praktisch das visualisiert an die Wand gehangen, eine Versionsnummer draufgeschrieben, weil die Organisation ändert sich ja. Und so nach 6 Jahren hatten wir Version 6.3.1. Und jede Änderung war drin. Das heißt, die Organisation war irgendwann mal auch so durchgetaktet mit Sprints und Agilität, dass wir wirklich als Geschäftsführer hatte ich extrem wenig Verwaltungsarbeit. Die Teams waren alle selbst organisiert. Auch Leadership haben wir natürlich geändert. Wir haben viele Hierarchien abgebaut. Wir haben Leadership so definiert, dass praktisch das, die klassische Führungsaufgaben von einem Abteilungsleiter, das ist immer derjenige, muss entscheiden, was gemacht wird, wie was gemacht wird, mit welchen Methoden. Das haben wir runtergebrochen, dass die Product Owner entscheiden, was gemacht wird, das Team entscheidet, wie irgendwas umgesetzt wird, der Scrum Master, Agile Coach ist für die Prozesse zuständig und die klassische Führungskraft, wenn es nur eine gab, war für Strategie und andere Sachen zuständig. So haben wir praktisch alle auch entlastet, also diese klassische Führung, also diese Angst von vielen, wenn so eine Transformation ist, dass alle denken, jetzt wird Hierarchie abgebaut, ich werde gekündigt. Das gab es bei uns nicht. Klar gab es auch Leute, die am Anfang Widerstand hatten, aber es lag hauptsächlich daran, dass sie nicht viel wussten und das war natürlich sehr wichtig, also Transparenz, dass sie keine Angst haben.
Okay, also im Grunde höre ich auf jeden Fall raus, es ist im Grunde wie im Bilderbuch, soweit das, was du jetzt gerade beschrieben hast.
Ja,
absolut. Ja, und trotzdem wird man ja jetzt nicht drüber sprechen, wenn dann irgendwas passiert wäre, woraus man ja was lernen kann. Jetzt aus einer reinen Bilderbuchgeschichte gibt es viele. Ich glaube, man kann eben aus Dingen mehr lernen, wenn mal was nicht funktioniert hat. Das heißt jetzt die Frage ganz einfach, wie ging es weiter? Eben, was ist dann passiert?
Naja, also in der Organisation war es ja auch auf Personen aufgebaut. Aber diese Erfahrung habe ich auch mit anderen auch gemacht, weil, wie du es gesagt hast, weil wir so Agilität nach Bilderbuch gelebt hatten, gab es ja auch sehr viele Firmen, die uns besucht haben und mit denen wir Austausch hatten. Ich hatte auch Beratungsanfragen, habe ich auch gemacht. Was mir aufgefallen ist, in der Organisation, auch in anderen Organisationen, es ist immer auf bestimmte Personen aufgebaut. Das heißt, in dem Fall war ich der Treiber, wir hatten noch einen Agile-Coach, aus der Firma auch ausgebildet, also keinen externen eingestellt, weil das waren wirklich auch gute Führungskräfte, die auch bestimmte Rollen übernommen haben. Und nachdem ein paar Leute weg sind, auch ich, dann hat das nicht mehr stattgefunden, weil bei so einer Fluktuation, wenn man auf einmal wechselt, in der Regel gehen auch viele und waren, glaube ich, 70-80% der Firma war dann weg. Und in der Regel passiert immer das Gleiche, weil ich finde, diese Erfahrung habe ich oft gemacht, dass dann praktisch alles, das ganze Wissen weg ist und dann kommen neue Leute, die, auch wenn sie agile Erfahrung haben, kennen das Unternehmen nicht, diese ganzen Artefakte werden nicht mehr stattfinden, diese Kultur ist weg und vor allem die ganzen Rahmenbedingungen. Wir hatten ja praktisch ein agiles Framework, wir hatten nicht mehr dieses Organigramm so klassisch gleich aufgebaut und vieles ist dann weggebrochen. Und da ist mir auch aufgefallen, so eine nachhaltige agile Transformation kann nicht auf Personen aufgebaut werden, weil die Personen verlassen auch das Unternehmen. Gerade im IT-Bereich ist ja Durchschnitt in Berlin unter 2 Jahren. Das heißt, ein Entwickler bleibt nicht mal 2 Jahre in einem Unternehmen. Und auch bei den Agile-Coaches ist es oft so. Deswegen ist das, habe ich festgestellt, dass eine nachhaltige Transformation, also wenn die Organisation sich ändert, tatsächlich auch diese Visualisierung digital sein muss, auch diese KPIs, die dann einfach vorhanden sein muss, dass praktisch auch andere reinkommen, auch so dieses Umfeld haben. Also ich vergleiche das so wie so ein Fußballspiel. Also kann die gesamte Mannschaft kann sich austauschen, aber die Spielregeln sind klar. Es gibt ein Feld, es gibt bestimmte Maße, es gibt ganz klare Regeln, die dort stattfinden. Dann kann ich auch sehr schnell sehen, ob jemand auch gut Fußball spielen kann. Aber wenn jedes Mal das gesamte der Rahmen weg ist und nochmal angefangen wird, über Fußball zu reden, wie Fußball gespielt wird, das ist natürlich sehr schwierig. Und das ist tatsächlich passiert das auch bei Agilität. Dann werden nochmal Coaches geholt, nochmal von vorne angefangen. Das ist so meine Erfahrung, was ich gemacht habe.
Ja, das ist eine schöne Metapher. Im Grunde, wenn man es auf Fußball übertragen würde, wird das Spiel neu erfunden.
Genau.
Also Fußball an sich. Und dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn dann vielleicht aus dem Fußballspielen Handballspielen oder Völkerball oder sonst irgendwas. Und vielleicht ist auch irgendwann mal gar kein Ball mehr dabei.
Ja, vor allem, man könnte auch nicht erkennen, ob jemand auch gut Fußball spielen kann, weil ich meine, ich habe ja selber Fußball gespielt, in so einem kleinen Hinterhof spielt man anders als auf so einem großen Feld. Und wichtig ist ja auch so ein, also auch, dass der Rahmen so ist, dass man auch erkennen kann, unabhängig davon, wie der Platz ist, ob jemand wirklich Fußball spielen kann. Dafür müssen halt die Rahmenbedingungen schon gesetzt sein und auch stabil sein.
Ja. Gut. Du hast mehrfach betont, ich interpretiere es jetzt mal oder drücke es mit meinen Worten aus. Es an Personen festzumachen, ist eine große Gefahr, habe ich rausgehört.
Ja.
Die Frage ist natürlich dann, und du hast andeutungsweise schon gesagt, ich möchte es nur ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, das ist das, was den Zuhörern das meiste bringt. Ohne Menschen geht es ja trotzdem nicht. Das heißt, wie vermeide ich diese, vielleicht immer latente Gefahr, dass es halt doch Personen sind? Wie bringe ich denen vielleicht sogar bei, dass sie das Bestreben haben, sich überflüssig zu machen, ohne sich wirklich überflüssig zu machen? Vielleicht wollen sie ja die Firma trotzdem nicht verlassen, in Anführungszeichen. Vielleicht fällt es ihnen ja dort, auch wenn sie nicht so diese Schlüsselpersonen sind.
Nee, ich gebe mal wieder ein Beispiel mit anderen Bereichen. Also nicht agiert zum Beispiel Vertrieb in Unternehmen. Also ich meine, Vertrieb gibt es ja schon immer, seitdem es Firmen gibt. Und es gab ja auch früher, wurde auch ohne Software gearbeitet, ohne Digitalisierung. Da gab es auch den Vertriebsleiter, der hat das Team motiviert und irgendwie lief es. Aber wenn dann skaliert worden ist, dann hat das nicht mehr funktioniert. Inzwischen gibt es CRM-Tools, das heißt HubSpot, Salesforce und so weiter. Das heißt, auch wenn bestimmte Leute gehen und neue Leute anfangen an, dann sehe ich, wo sind meine Leads, wie werden Leads qualifiziert, wie findet Vertrieb statt. So, das heißt, ich kann mich halt, also jedes Unternehmen ist auch anders, das Produkt, aber ich habe halt alles schon auch so da. Ich kann es ja trotzdem ändern. Und das ist halt auch, was man machen kann, auch bei Agilität, muss sich einfach die Organisationsstruktur ändern. Agilität ist nicht nur so, wie ein Team arbeitet, sondern das ist ja ein ganz anderes Denken und Handeln im gesamten Unternehmen. So, der erste Schritt wäre schon mal, die Organisation anders zu visualisieren, um sichtbar zu machen, und es muss natürlich digital sein. Wir hatten das damals auch an die Wand gehangen, hat irgendwie funktioniert, wie gesagt, auf Person, aber das kann man halt nicht so ändern und das ist auch nicht nachhaltig. Damit fängt das schon mal an, damit auch später auch die Änderung stattfinden können und neue Leute sofort sehen können, wie ist jetzt die agile Organisation aufgebaut. Also wie kommuniziert Produktteam mit den Entwicklern? Gibt es in jedem Team einen Product Owner oder ist das Produktteam zusammen und die senden einen Product Owner? Also gibt es Produktmanager oder gibt es nur Product Owner? Das sind erstmal so die Rahmenbedingungen, die dargestellt werden müssen und auch sichtbar ist, welche Teams machen was von Agilität. Also zum Beispiel, es macht keinen Sinn, dass ein Marketing-Team Komplexität schätzt mit so einem Sprint-Poker. Das macht ja gar keinen Sinn, weil die haben ja keine komplexen Aufgaben, sondern viele Aufgaben, da kann man mehr Sinn. Oder gibt es ein Delegation-Board und so weiter. Und das kann man alles visualisieren, da zeigen. Und auch so, ich nenne das auch so, entweder Scrum-Checklist oder Agile-Checklist, auch sichtbar zu machen, in welchem Team gibt es diese Artefakte. Also das muss nicht unbedingt sein. Daily Stand-Up kann Sinn machen, jeden Tag. Bei anderen macht es vielleicht wirklich Sinn. Und das ist halt gut, wenn man das visualisiert und bei Klick sofort sehen kann, damit ich weiß, die machen das. Ich kann da mal auch ändern und sagen, wie, was passiert dann. Dafür brauche ich halt auch bestimmte Umfragen. Und das wird auch immer wieder gemacht bei Unternehmen, die nicht nachhaltig sind. Aber es sind halt einmalige Sachen. Da wird das am Anfang gemacht, dann wird es irgendwie ein paar Monate später nochmal gemacht. Aber ich sehe den Progress nicht. Und also in der Firma, die wir jetzt gegründet haben, das war aus der Not entstanden, weil wir damals so eine Software nicht hatten, ist genau die Idee, dass auch die selbstorganisierten Teams das auch selber machen können. Dass sie Dashboards haben und auch alles sehen können. Also wir hatten in der letzten Firma alles an der Wand gehabt. Jahresplan zum Beispiel. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt OKR-Tools, sehr komplizierte Sachen. Aber eigentlich geht es ja darum, dass einzelne Teams wissen wollen, in dem Sprint, die arbeiten an einer Aufgabe, die wollen ja nur wissen, warum mache ich das? Also was ist der Sinn dahinter? Und es muss möglich sein, mit einem Klick zu sehen, wo hängt das zusammen? Also wo ist der Zusammenhang von einem Jahresziel, Quartalsziel? Weil es ist Sinnhaftigkeit. Viele Teammitglieder sind frustriert, weil sie irgendwas machen, dann wird ein Sprint abgebrochen oder umpriorisiert. Das können sie natürlich im Product Owner fragen, aber ihnen fällt das große Ganze. Und nachhaltig ist für mich, wenn praktisch alle ähnliche Informationen haben. Das heißt, wenn ich die gleichen Informationen habe, wie das C-Level, dann bin ich mehr motiviert und dann arbeite ich auch selbstorganisiert, weil ich kann ja nicht selbstorganisiert arbeiten, wenn ich praktisch einfachste Sachen einen Teamleiter oder jemand anderen fragen muss. Also das ist so sehr wichtig, dass halt eben nicht auf Personen aufgebaut ist, weil wenn jetzt neue Personen reinkommen, die haben das als alles digital und in der Software, dann sehen sie, wie die Organisation aufgebaut, wie sind die Jahresziele, wie sind die praktisch agile Artefakte, dann bestimmte Umfragen wie psychologische Sicherheit in dem Team, wie sieht das aus und ich kann einfach da mit einsteigen und weiter die Organisation ändern. Aber ich muss nicht nochmal von vorne anfangen, weil es gibt irgendwie ein Confluence irgendwas, dann gibt es hier, dann gibt es ein Miro-Board. Das ist einfach so durcheinander, dass die einfach tatsächlich gerade Agilität, so eine Transformation mit extrem viel Geld ausgegeben. Aber es wird dann praktisch vergessen, wie man das praktisch nachhaltig darstellen kann, visualisieren und messbar machen kann und auch managebar. Das ist halt so ein bisschen schade, weil davon hängt es ja auch ab. Das ist so im Kurzen dargestellt, wie man es anders machen kann.
Ja, ich höre jetzt, wenn ich das halt durch meine Prozessbrille betrachte, und du hast das Stichwort selber auch genannt, es müssen halt stabile Prozesse da sein. Und jetzt würde ich fast so weit gehen zu sagen, in dem Produktionsumfeld, und ich selber habe auch mal ein früheres Leben als Softwareentwickler gehabt. Und die große Herausforderung in der Softwareentwicklung ist halt im Vergleich zu einer Hardwareentwicklung. Und das habe ich, weil ich da auch an der Schnittstelle tätig war, habe ich das immer ganz deutlich gemerkt. Und wir haben das auch damals diskutiert. Wenn ich halt eine Hardware, also eine gedruckte Leiterkarte, produzieren will, dann muss ich halt bestimmte Regeln einhalten, damit ich es überhaupt produzieren kann. Während eine Software, da ist die Produktion halt die Softwareentwicklung. Und danach kommt in Anführungszeichen nichts mehr. Und deshalb, das haben wir damals, und das ist jetzt schon 20 plus Jahre her, das haben wir damals so in der Reflexion, das war noch weit vor Agil, ist uns das klar geworden, ja, deshalb tut man sich in der Softwareentwicklung so schwer. Und das habe ich jetzt bei dir nochmal ganz deutlich rausgehört, wie wichtig diese stabilen Prozesse sind, eben jetzt im Scrum-agilen Umfeld, was ja auch ein Framework, ein Prozess-Framework letztendlich darstellt. Kann man das so ausdrücken, oder?
Ja, kann man ausdrücken, ja.
Ja, ist ja spannend. Und ich glaube, das ist das auch, wenn ich es halt übertrage jetzt wieder in den Lean-Kontext, wo es genau die gleichen Effekte gibt, dass es halt an Personen hängt, eine Lean-Transformation. Da habe ich zwar vielleicht einerseits, wenn ich jetzt ein produzierendes Unternehmen bin, habe ich vielleicht stärker diese Produktionsprozesse, aber diesen, nennen wir es mal, Metaprozess, wie gehe ich denn mit Lean und Co. um, dass ich überhaupt sowas habe, da werde ich den Verdacht nicht los. Und jetzt in unserer Unterhaltung ist es noch stärker geworden, dass man sich die Gedanken so nicht macht. Während, und da glaube ich, kann man wieder aus dem agilen Scrum-Kontext wieder was lernen, dort schon drauf geachtet wird, dass ich eben den Scrum-Guide zum Beispiel einhalte, um mal ein Stichwort zu nennen, weil da jemand festgestellt hat, ja, wenn ich mich dran halte, tue ich mich leichter, wie wenn jeder im Grunde das Rad oder bei der Fußballmetapher das Spiel neu erfindet.
Ja, also mir geht es auch sehr wichtig zu wissen, also es geht gar nicht, also es irgendwie starre Regeln gibt. Das ist gar nicht, was ich meine. Es geht ja darum, dass man erstmal so eine bestimmte Rahmenbedingungen hat und da sich weiterentwickeln kann. Das kann sich ändern. Also Fußball ist ja vielleicht zu starr, was das Fußballfeld angeht. Mhm. Aber bei Produktion, ich habe ja ich habe am Fließband gearbeitet. Ich habe bei BMW am Fließband gearbeitet, wo man alle 2 Minuten ein Auto kommt, bestimmte Prozess. Das ist ja wirklich Produktion ohne Ende. Das ist kann man nicht viel bewegen. Es geht ja darum, dieses Inspect and Adapt ist ja sehr wichtig. Das sollte man machen. Aber das muss auch so geregelt sein, dass es auch möglich ist. Also mir geht es ja wirklich darum, dass man diese Möglichkeit hat, das zu machen. Dafür müssen erstmal die Rahmenbedingungen definiert sein. Also kann ich das machen? Und beim Ausprobieren, also Teams wollen ja ausprobieren, die können mehr ausprobieren und dann anpassen, wenn sie auch Informationen überall haben. Gerade bei Softwaren ist es ja sehr komplex. Ich weiß es nicht. Also ich weiß noch nicht, ich kann auch teilweise auch nicht schätzen, ich kann es nicht in Zeiteinheiten sagen, deswegen kann ich ja nur eine Referenzgröße nach Komplexität schätzen. Aber um sich permanent zu verbessern, brauche ich ja auch Informationen. Also bei Softwareentwicklung ist ja auch sehr wichtig, wer ist im Team? Also ist die Teamkommunikation an sich sehr gut? Und das kann mir bestimmte Umfragen helfen, bestimmte Feedbackmöglichkeiten helfen. Dann ein anderes Problem ist, die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder im Team wird oft von HR gemacht. Die HR-Leute stellen andere Menschen ein, die denken, das zu wissen, wer Senior, wer Junior ist. Und die meisten Probleme sind bei Software, was ich gesehen habe, ist die Kommunikation im Team und die fehlenden Skills und auch eine Angstkultur. Und deswegen, das bringt ja nichts, ob ich jetzt Agilität verstanden habe, die Rahmenbedingungen nicht dafür habe. Und das kann man jetzt wieder sagen, okay, das ist jetzt gute Führungskultur, die Menschen sind das, aber dafür gibt es ja keine Garantie. Aber ich kann zum Beispiel mit einem Skill-Matrix, was ein Tool für das Team ist, das so visualisieren, dass das Team selbst einschätzt. Und erstmal irgendwie 6 Leute kommen zusammen, sagen, wir sind irgendwie Full-Stack-Entwickler, Backend, Frontend. Dann gucken wir mal, wer kann im Frontend bestimmte Sachen, wer im Backend. Und nicht eine Selbsteinschätzung. Oft heißt es dann aber, wenn so eine Selbsteinschätzung, kann ja sein, dass dich irgendwie verschätzen. Das kann sein, aber andersrum ja auch. Aber nach 2 Runden, spätestens nach ein paar Sprints, kommt man nochmal zusammen im Team und dann guckt man sich, dann wird man sich so immer noch näher kommen. Und das Team weiß dann auch, welche Skills dann im Team fehlen und kann dann praktisch selbstständig auch entscheiden. Das sind so für mich Rahmenbedingungen, damit das Team praktisch auch das was ändern kann. Und für Softwareentwicklung ist sehr wichtig, das Team braucht so viel Informationen wie möglich, damit sie immer wieder was ausprobieren können, das bewerten können, dann nochmal ausprobieren können. Und das ist so ein Skill-Matrix, ist ein Tool, das wir machen auch einige Teams mit so Zetteln, aber auch nachhaltig wäre es eine Software, die das für die Teams sehr einfach macht, auch die anderen Teams das zeigt, vielleicht noch weitergeht und so eine Skill-Datenbank aufbaut, mit, wie gesagt, immer sehr wichtig, mit der Selbsteinschätzung der Teams, dass man auch schnell Hilfe holen kann. Das heißt, wenn ich in einem Problem nicht weiterkomme, dann muss ich nicht ein Teamlead fragen und sagen, wir brauchen einen Experten, der nochmal wieder rumgeht, sondern einfach selbstständig einfach guckt. Wir haben zum Beispiel bei AJDAS auf unserer Software so eine Skala, dass man sehen kann bei einem Skill, wer ist praktisch hat dieses Skill am meisten oder auch beim Personen geht, wer ist der Erfahrenste im Unternehmen, in der Organisation. So kann ich schnell selbstständig auch Hilfe holen.
Mhm. Ja. Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen, nicht bloß ein bisschen, sondern ein bisschen mehr drüber unterhalten, was schief gehen kann und wie man erste Punkte, ich möchte mal sagen, vermeiden kann, wenn es denn aufgetreten ist. Und um es jetzt vielleicht ein bisschen auf eine, wie soll man das ausdrücken, vielleicht auf eine höhere Ebene zu bringen, auf eine Meta-Ebene zu bringen, was kann ich am Anfang tun? Also im Grunde, bevor ich mit einer Transformation gestartet habe oder wenn ich ja eben noch am Anfang stecke, was kann ich da schon tun, um dann speziell diesen Punkt, den wir immer wieder diskutiert haben, das nicht von Personen abhängig zu machen. Wie kann sowas von Anfang an gelingen?
Ja, ich glaube auch von Anfang an kann man erstmal den Ist-Zustand auch visualisieren und damit auch loslegen, damit ich eben auch den Fortschritt auch sehen kann. Mhm. Also tatsächlich mit den gleichen Methoden loslegen, das ist auch was immer ich empfehle, weil es ist auch, wenn wir AgileOS präsentieren, kommt immer das Argument, ja, so, wir sind ja noch nicht so weit, also das, was du gesagt hast, wir müssen ja erstmal praktisch agil werden, dann könnten wir das nutzen, aber es ist falsch, weil im Endeffekt will ich ja auch sehen, hat die Transformation auch was gebracht. Wenn ich den Anfangszustand nicht weiß, kann ich auch nicht spät sagen, jetzt war das gut, das, was wir gemacht haben. Also im Endeffekt, ob das jetzt Skill Matrix ist, die Visualisierung der Organisation, auch wenn jetzt ein Organigramm ist, das kann man ja auch ein bisschen anders visualisieren und sagen, jetzt haben wir einen Abteilungsleiter, der ist dafür zuständig. Das heißt, ich mache dann einen Schritt, also es ist auch so Inspect and Adapt, auch die Transformation auch so vorzugehen. Also wirklich sagen, okay, wir haben jetzt einen Sprint gemacht, die Organisation ein bisschen verändert, gehen wir in die Retro, gucken, was hat sich verändert und das digital einfach zeigen. Das kann ich von Anfang an machen. Tatsächlich auch diese ganze Visualisierung und KPIs von Anfang an zu beginnen, damit man auch sagen kann, wohin geht es. Also wir haben vor kurzem, ich sage den Namen der Firmen, das sind ein ziemlich großes Unternehmen, die haben Forschungsarbeit gemacht, die haben wirklich Wissenschaftler eingeladen und sagen, wir wollen agil werden, aber wir wollen auch wissen, bringt das was? Das sind praktisch alle KPIs haben sie praktisch erhoben, zuerst mit Wasserfall und dann, wenn ein paar Teams agil geworden sind, dann verglichen. Dann konnten sie ganz genau sagen, 30% hier gestiegen, 20% da, auch mehrere Betrachtungsweisen, angefangen von den Menschen im Unternehmen, also von HR bis Produktivität, bis Qualität, bis Kundenzufriedenheit. Weil das ist auch so immer, es ist immer leicht gesagt, dass man sagt, ja, wenn wir agil sind, wird alles besser. Aber es geht, ich meine, ich finde, also man sollte nicht agil werden, irgendwie noch mehr performant sein, sondern eigentlich, weil man Lust drauf hat, weil es einfach auch mehr Qualität ist. Aber man kann das auch messen und dafür müssen wir erstmal wissen, was habe ich jetzt und wo will ich überhaupt hin? Ja. Und das kann man von Anfang an auch machen.
Ja, ja, jetzt finde ich spannend, du hast in deinen letzten Sätzen den Begriff im Grunde Zustand verwendet. Also ich bin agil als Unternehmen, das würde ich eben als eine Zustandsbeschreibung betrachten. Und ich entsinne mich an eine Situation, das ist schon ein paar Jahre her, hatten wir einen Lean-Stammtisch hier in Stuttgart. Und da haben wir über die Frage diskutiert, wann ist ein Unternehmen Lean? Also im Sinne eines Zustands. Wann bin ich denn ja angekommen vielleicht? Und wir sind dann sehr schnell zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wenn ich glaube, ich bin's Lean, dann habe ich im Grunde schon verloren, weil dann jede Veränderung zum Stillstand kommt. Ich bin's ja, ich bin ja irgendwo angekommen. Und jetzt da die Frage an dich als jemand, der im agilen Umfeld sehr, sehr zu Hause ist, gibt es im agilen Kontext auch sowas, dass man im Grunde vorsichtig sein muss, ich drücke es mal auch wieder ein bisschen vorsichtig aus, zu sagen, ich bin, oder geht es nicht auch nicht so unterschätzend wichtig darum, ich werde?
Ja, also so ein Zustand von Agilität, dass man sagen, wir sind agil, würde ich sagen, also gibt es nicht so. Also man könnte sagen, wir sind agil, kann ich sagen, wenn ich beweisen kann, zeigen kann, dass ich auf eine Veränderung reagieren kann. Also proaktiv, also reaktiv oder proaktiv. Und die Veränderung zu meinem Vorteil machen kann, dann bin ich agil. Aber es kann sich ja auch ändern. Das heißt, es ist ja ein permanenter Zustand. Wie ich am Anfang gesagt hatte, wir hatten unser Framework Versionsnummern gegeben, weil die Organisation wird nie aufhören, sich zu verändern. Und die Veränderung ist ja jeden Tag. Deswegen kann ich nicht sagen, wenn ich heute agil reagiert habe und gesagt, wow, da haben wir es jetzt gut gemacht, dann kann sich ja später was ändern. Es geht ja nur darum, ist das die Organisation, die Teams in der Lage, so auf so eine Reaktion, auf so eine Veränderung zu reagieren und diese Veränderung zu ihrem Vorteil zu machen? Das ist ja diese permanente Frage. Und auch kann ich praktisch iterativ ein Problem lösen? Und diese ganze KPIs geht ja nicht darum, dass man einen Zustand dann erreicht und dann sagt, endlich ist es soweit. Es geht ja darum, dass man praktisch so wie so ein, Flugzeug auch Cockpits hat, dass ich weiß, wohin ich fliege. Also es gibt natürlich ein Ziel, ist klar, aber der Weg kann sich da ändern, aber es ist kein Ziel, wo ich irgendwie ankomme. Agilität ist auch kein Ziel. Ich habe meine Ziele, die ich mit Agilität besser erreichen möchte, aber es geht ja wirklich darum, irgendwie so kontinuierliche verbessern. Also ich möchte sehen, es gibt immer Retros und die Idee von Retros ist ja, sich einfach eine sehr lernende Organisation zu werden Aber ich möchte sehen, ist es das auch so? Das heißt, wir haben jetzt, ich kenne das aus Erfahrung, es wird Retro, es ist ein super Retro, die Atmosphäre ist sehr gut, es werden Actions definiert, was zu machen ist, muss besser werden. Und dann würde ich mich interessieren und sagen, okay, wir haben das jetzt ein Jahr, zwei Jahre gemacht, sind wir dann besser geworden? Besser geworden meine ich, sind wir jetzt in der Lage, dass wir das immer, was wir immer gesagt haben, das können wir besser machen, haben wir uns das vorgenommen und haben wir es auch geschafft? Weil das ist ja, es geht ja darum, dass auch die Organisation sich verbessert mit der Zeit. Und ich bin ein großer Fan von mit wenig Menschen viel zu erreichen. Es macht mehr Spaß, als immer mehr Leute einzustellen. Das machen ja in Berlin sehr, also die Firmen, die sehr schnell wachsen, die stellen auf einmal hunderte Leute ein. Und oft wissen sie gar nicht, was sie machen sollen. Erstmal alle einsammeln, gerade bei Tech-Companies. Mhm. Und je mehr Softwareentwickler, ich war Softwareentwickler, du auch, desto mehr Komplexität. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je agiler geworden bin, desto weniger, wir haben gar nicht mehr so viele einstellen müssen. Weil die Einstellung ist ja so typisch HR, irgendwie geht nichts voran, vielleicht brauchen wir andere, statt zu sagen, vielleicht sind wir nicht agil genug, das meine ich. Aber das heißt, es hört nicht auf, aber es ist immer so ein Zeichen, je agiler man oder das Team ist, desto schneller kann ich adaptieren. Und darum geht es einfach, also in den Zustand zu gucken, aber nicht als einen Endzustand, sondern eher sagen, okay, wie entwickelt sich das gerade, weil es kann auch wieder schlechter werden. Das ist auch menschlich und das ist auch gut so, damit ich wieder verbessern kann. Darum geht es eigentlich.
Ja, und ich greife mal deine Metapher des Flugzeugs auf. Einerseits sagt man ja immer so schön, im Grunde ist Flugzeug, wenn es mit Autopilot fliegt, ist es die ganze Zeit vom Kurs ab und der Autopilot oder auch der Pilot, der Mensch, steuert es wieder auf den Kurs zurück und dann lande ich irgendwann, dann komme ich also an meinem Zielflughafen. Aber jetzt ist ja auch nicht so, dass ich jetzt das Flugzeug in den Hangar schiebe und dort bis zum St. Limmerleinstag stehen lasse, sondern ich werde ja wieder losfliegen. Und ich mache vielleicht eine Wartung zwischendurch, dass das Flugzeug weiter fliegen kann, dass nicht irgendwas kaputt geht. Aber im Grunde ist das Flugzeug, bei Schiffen sagt man es ja auch, Schiffe sind nicht von Hafen da. Und das Flugzeug ist nicht von Flugplatz da, sondern das Flugzeug ist da, um zu fliegen. Also ständig unterwegs zu sein. Und im Grunde würde ich sagen, kann ich das auf Organisationen und deren Entwicklung 1:1 übertragen.
Genau, und dieser Cockpit ist sehr wichtig, damit ich eben weiß, beim Fliegen, Fliegen ist leicht, wenn man in der Luft ist, aber es ist eigentlich sehr kompliziert und wenn man nicht Pilot ist und dieser ganzen Messgerät am Cockpit guckt, ist man erschlagen, aber das ermöglicht, dass man irgendwie beruhigt sitzen kann, also wenn ich in einem Flugzeug sitze und in dem Cockpit keine Messdaten sehen würde, würde ich eher mir mehr Sorgen machen.
Sehr spannend, sehr spannend. Gut, vielleicht so ein bisschen als eine Frage zum Abschluss. Was, wenn jetzt jemand vielleicht von den Zuhörern in irgendeiner Form von Transformation drinsteckt und merkt vielleicht, hat vielleicht jetzt in unserer Unterhaltung die ersten Warnzeichen für ihn selber rausgehört. Was kann ich jetzt tun, wenn ich merke, irgendwas läuft schief? Was wäre so dein Tipp zum Abschluss an jemand, der in so einer Situation steckt und damit nicht zufrieden ist? Was kann er tun?
Also immer das große Ganze sehen. Also ich merke das immer, wenn ich irgendwie im Unternehmen bin und die sagen, wir sind agil, also wie du gesagt hast, so ja, wir arbeiten agil, dann sage ich, zeig doch mal. Dann zeigen sie oft halt so diese Boards mit bunten Zetteln oder sowas und wenn es so ein bisschen chaotisch, dann heißt es immer, ja, wir sind in der Transformationsphase, das ist so eine Baustelle immer. Also ich würde wirklich auch wieder, ich wiederhole mich gerne, erstmal visualisieren, damit ich weiß, wie kann das sein, weil ich sage, es gibt nicht, also es ist wirklich schlimm für jemanden, der diese Transformation verantwortet, irgendwie festzustellen, wo das hakt, wenn ich das große Ganze nicht sehe. Ich würde sofort anfangen zu visualisieren, ein paar Experten fragen, gerne auch zu AgileOS kommen, kann man auch mal gucken, weil ich brauche ein Tool dafür. Also das die gleiche Frage wäre, wenn ich merke, unser Vertrieb läuft nicht. Das ist ja sehr klassisch. Der Chef sagt, wie kann das sein? Unser Verkaufszahlen gehen runter. Wie guckt man das? Indem man einfach Zahlen nimmt, guckt, wie viele Leads, warum haben wir die Kunden verloren? Also Daten, Daten, Daten. Auch bei Agilität, also agile Transformation. Also immer wieder zu behaupten, das ist ja ein Mindset. Und das Fehler Mindset finde ich schlimm, weil das wird ja so, so eine Art Menschen werden so denunziert, als hätten sie nicht die richtige Gesinnung. Das ist, finde ich, fatal, weil ich glaube, jeder Mensch ist in der Lage, eigentlich zu arbeiten. Das hängt, das ist die Aufgabe von dem Unternehmen, dafür zu sorgen. Und das kann man visualisieren und messen, also wo man gerade steht. Und das würde ich empfehlen. Tatsächlich faktenbasierte Entscheidungen treffen, wirklich die Fakten zu ermitteln, woran das hängt.
Ja, sehr spannend. Im Grunde in jedem Satz auf die eine oder andere Art und Weise habe ich bei dir Dinge rausgehört, die ja mal eben eins zu eins auf Lean und alles, was dazugehört, übertragen kann. Deshalb, Erdal, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es eine spannende Unterhaltung mit jemand in Anführungszeichen von der anderen Seite, aus einem ganz anderen Kontext. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Lean-Zuhörer da viele Inspirationen bekommen hat, die er auf sein eigenes Umfeld übertragen kann. Deshalb nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke auch. Und ich bin auch immer mehr neugierig auf Lean-Welt. Ich glaube, ich werde mich auch jetzt damit mehr beschäftigen.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Erdal Achlatsch zum Thema Transformation nachhaltig gestalten. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 295. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.